In dieser Folge zu Gast ist Thomas Fink. Er ist Mitgründer der Sophistic AG und ja, wir haben über viele spannende Themen gesprochen. Unter anderem ging es um das Thema Nachfolge, die er für sich und seine Firma sehr, sehr gut geregelt hat. Und weiter teilte er natürlich viele Erkenntnisse aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Unternehmer. Deswegen, ich bin sicher, hier ist für jeden was dabei. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Thomas, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir.
Ja, danke Berti für die Einladung.
Sehr schön. Dann lass uns doch gleich mal reinstarten mit dem, wie es bei dir losging und wie du Unternehmer wurdest, wie deine berufliche Reise so war. Nimm uns doch mal mit.
Tja, wie wurde ich Unternehmer? Nolens volens, oder ich bin halt so reingeschlittert. Ich habe an der Technischen Universität München Bauingenieurwesen studiert, wollte dann eigentlich... Ja gut, da wollte ich beratender Ingenieur und ein Ingenieurbüro aufmachen. Es war so das Fernziel. Mich hat aber dann ein Schreiben erreicht eines Professors, der, nachdem ich ein relativ gutes Examen hatte, mich gefragt hat, ob ich bei ihm arbeiten will als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Software entwickeln.
War der an deiner damaligen Uni tätig, der Professor?
Ja, das von der war, gleichen Uni. Das war ja. Bei uns an der Uni, daher kannte er mich ja auch. Und ich war zwar wirklich nicht drauf aus, an der Uni zu bleiben, in München zu bleiben, das hatte schon eher etwas Charme, aber ich habe mich dann bequatschen lassen, bin an der Uni geblieben und habe da einige Leute kennengelernt, die für mein späteres berufliches Leben dann von größerer Bedeutung waren. Nach 3 Jahren habe ich mich dann mit dem Professor verquatscht und mein Kollege, der hatte seine Promotion abgeschlossen, also von dem haben wir noch öfter die Rede, der hat mich mein ganzes Leben begleitet, der Kasimir Katz aus Oberschleißheim, der war mit seiner Promotion fertig und fand auch nicht eine Stelle in der Industrie, die ihm so gefallen hätte. Und da hat uns jemand gefragt, nachdem gerade die CPM-Rechner kamen, ob wir nicht das, was wir an der Uni gemacht haben, nämlich finite Elemente Software für Tragwerksplanung, ob wir das nicht auch auf CPM-Rechnern zum Laufen bringen.
Erklär das mal kurz, was sind CPM-Rechner? Also was war da so das Neue daran?
Das war ein PC, eigentlich der Vorläufer des PC, ein 8-Bit-Rechner. Das kann man sich heute kaum vorstellen mit 64 Kilobyte Memory und mit Diskettenlaufwerken. Und ich hatte dann den zweiten, den ich hatte, der hatte schon ein 2 Megabyte Festplattenlaufwerk. Das hat damals dann 30.000 Mark gekostet, also auch schon richtig Geld. Aber jemand, der vor uns an dem Institut gearbeitet hat, der machte so für mittlere Datentechnik, also für Basic-Rechner, kleinere Programme. Und der hat gesagt, er hat 3 Kunden, die sofort anzahlen, wenn wir ihnen so die Programme zum Laufen bringen. Und das war dann Ehrgeiz und das haben wir auch geschafft. Und ich habe nebenbei für meinen Vater Statik gemacht. Der war ja Architekt hier in Nürnberg, dann als Gesamtplaner gearbeitet und wollte dann auch noch halbtags promovieren an einem anderen Lehrstuhl. Das hat aber auch nicht geklappt, weil plötzlich die Arbeit und der Erfolg da war.
Wurde doch viel, ne? Ist dann immer alles auf einmal zu schaffen, gar nicht so einfach. Ja.
Genau, und wir hatten das Businessmodell damals. Wir waren drei Kollegen, jeder war für sich selbstständig und wir hatten die Vereinbarung, dass wir die Software, also uns absprechen in der Softwareentwicklung, also keine Konkurrenz machen, eine gemeinsame Datenbank, damit die Kunden integriert mit der ganzen Software arbeiten können. Jeder konnte alles von jedem verkaufen, hat dafür 50% einbehalten und der die Dinge, die jeweiligen Module entwickelt hat, der hat die anderen 50% bekommen. Marketingverwaltungsausgaben waren ja keine. Und wir haben uns dann, und der musste dann natürlich auch die Fehler ausbauen, weiterentwickeln und der verkauft hat, der musste den Support für den Kunden machen. Und wir haben uns dann einmal im Monat getroffen, so wie bei einer Skatrunde, unten einen Strich unter die Umsätze gemacht und uns dann gegenseitig Rechnungen geschrieben, alles war gut.
Hattet ihr ein gemeinsames Büro? Also wart ihr auf gemeinsam organisiert?
Nein, wir waren damals schon, was damals ja noch viel schwieriger war, wir haben da Disketten hin und her geschickt oder uns gegenseitig besucht und Disketten ausgetauscht.
Wart ihr örtlich relativ nah zusammen? Also wart ihr alle hier aus Nürnberg und Umgebung, München?
Ja, anfangs waren wir alle in München. Dann ist da eine Kollege nach Andex gezogen. Gut, da fährt man auch mal gerne hin. Und das Zentrum war natürlich schon eher Nürnberg. Dann hat uns wir hatten dann 5 oder 6 Kunden, also das hat guten Anklang gefunden. Dann kam ja auch der IBM PC und da war es für uns relativ einfach, ein Upgrade zu machen von 8 auf 16 Bit, während die Mitbewerber, die sowas bisher angeboten haben, die hatten 32-Bit-Rechner, eine DEC hieß damals, PDP-11 hießen die Maschinen. Da brauchte man dann schon einen klimatisierten Raum, sonst wären sie nicht gelaufen und gut 6-stellige Investitionen. Die hatten da natürlich größere Arbeit, das auf den PCs zum Laufen zu bringen. Dann fragte uns, also der zweite Schritt war dann, nachdem uns ein Kunde, kann auch sagen, große deutsche Baufirma, Bilfinger Berger, die haben uns gefragt, wie das bei uns eigentlich mit der Haftung ist. Da haben wir uns angeguckt, haben gesagt, gute Frage, nächste Frage. Und haben dann, um das abzusichern, die Sophistic GmbH als Vertriebsgesellschaft. Ich sage, das ist immer das Businessmodell Winzergenossenschaft. Da ist erstens der Name Sophistic als Marke erfunden worden.
Gibt es da irgendeine Bedeutung dahinter? Also hatte das damals irgendeinen Sinn für euch?
Also wir haben da lang hin und her überlegt und eigentlich ist es die Abkürzung Software in Statik und Konstruktion. Aber die Kunden meinten lange, hat auch lang gedauert, bis ich das gehört habe, das heißt Software Katz Fink Stieder.
Hätte auch Sinn ergeben, ja.
Ja, aber das war nicht die Idee. Und die Idee ist, also wir haben da lang hin und her diskutiert und mir ist das mal, ich glaube, im Hof vorm Büro beim Aussteigen aus dem Auto gedacht, Sophistic, das wär's doch. Also jedenfalls, die Sophistic war dann zuständig für den, die hatte selber auch praktisch keine Geschäftstätigkeit, sondern wir haben halt auch, jeder hat weiterhin seine Kunden betreut, da gab es dann halt nicht 50, sondern nur 40%, weil 20% die Sophistic bekommen hat, da haben wir dann auch Anzeigen geschaltet und Lizenzverträge gemacht und da fing dieses an.
Gehen wir nochmal kurz zurück. Als ihr zu dritt wart, eben mit eurer kleinen Skatrunde dann einmal wöchentlich, einmal monatlich, glaube ich, hattest du gemeint, wie lange ging das? Also wie lange ging das, bevor ihr dann mal die Frage der Haftung gestellt bekommen habt?
2 Jahre.
Okay.
Also es ging relativ schnell damals.
Und es war relativ nah nach der Uni. Also ihr wart da eigentlich noch gar nicht so lang in der Berufswelt.
Genau, und jeder, also ich habe noch in meiner Studentenbude gewohnt. Die war zugegebenermaßen etwas größer. Ich wohnte da in Untermiete bei einem Nürnberger Architekten, der also schon damals in den 80ern wollte man, wenn man eine Wohnung in Schwabing hat, die lieber nicht kündigen, weil man weiß ja nie, wann man sie braucht und ob man wieder eine kriegt. Also der hatte 2 Zimmer, war aber 2-mal im Jahr da und der hat es dann auch irgendwie gemeint, das kommt ihm zu teuer und dann habe ich da 2 Büroräume eingerichtet und hatte dann einen Mitarbeiter und so ging das halt langsam weiter.
Aber trotzdem eher Einzelkämpfermodus, ne? Also klar, ihr hattet irgendwie eure gemeinsame Vision vielleicht und auch euer gemeinsames Angebot, aber dennoch war die alle auf euch gestellt.
Richtig.
Was sich dann schon wahrscheinlich drastisch verändert hat.
Genau, da kam dann irgendwann, wir hatten eine der ersten Faxgeräte, die in Nürnberg damals noch gekauft, weil es, da hieß es ja dann, ja, wem kann man denn ein Fax schicken? Das war damals zweifelsfrei richtig. Aber ich bin dann ja nach Nürnberg gezogen und da war das dann schon ganz hilfreich, wenn man mal 2 Seiten Ausdruck oder Fehlermeldung oder so zum Kollegen schicken kann oder der Kollege dann sagt, ändere in der Zeile 135, mach aus dem Plus ein Minus, dann stimmt das Ergebnis. Also das war für uns dann schon ein technischer Innovationsschritt.
Auch dann in der Kundenkommunikation bestimmt die ersten, die dann auch dort einen Fax hatten und dann mit euch auf die Art und Weise.
Das ging ja rasend schnell. Ne? Und
genau, dann ging's los mit eurer GmbH. Ihr hattet dann euer Modell leicht verändert, musstet ihr, klar, weil ihr dann auf einmal noch einen einen weiteren Part hatte, der mit dabei war.
Genau, es war halt 40-40-20. Mhm. Dann wurde die Sache immer größer in den 90ern. Wir haben da einige Baukrisen. Das habe ich ja mein Leben lang als Architektensohn schon erlebt, dass es immer im Bau immer auf und ab geht. Nur
hat man jetzt auch wieder gesehen, ne? Die letzten Entwicklungen waren ja auch nicht ganz so einfach.
Ja, aber was völlig neu war, ist, dass es vorher 20 Jahre bergauf gegangen ist.
Ja, das stimmt, ja. Das muss man auch der Fairness halber dazu sagen. Ja,
hatte ich in meinem Leben noch nie, und es war eigentlich klar, dass es irgendwann mal da auch einen leichten Rückschritt geben muss.
Ja.
Die Zeiten wurden dann härter. Also ich hatte auch hier mit einem Partner zusammen ein Ingenieurbüro. Wir haben einige Planungen gemacht, nicht nur für meinen Vater, auch für die Stadt Nürnberg. Waren für manche Sachen spezialisiert aufgrund unserer IT, die wir hatten. Und es war aber trotzdem irgendwie Ende des Jahrhunderts wurde es finanziell schwierig und eng. Mein Partner hat mich in die Midlife Crisis verlassen, den musste ich auszahlen. Der hat die stillen Reserven natürlich mitnehmen wollen, aber nicht die Leute. War also relativ schwierig, ging aber doch. Ich habe da auch dann mal einen großen Ingenieurauftrag von einem Softwarekunden bekommen, der die Kapazität nicht hatte, irgendwas noch ein zweites Mal nach einer Planungsänderung durchzurechnen. Und wir hatten dann auch neue Partner in der Sophistik.
Das war alles um die Jahrtausendwende?
Ja, vorher.
Vorher, okay.
Die sich auch um neue Geschäftsfelder gekümmert hat. Wir haben da Mengenermittlung, ein Programm, das hat auch einer unserer Kunden dringend auf Basis von AutoCAD haben wollen. Und der eine Kollege hatte die Idee, neuer Markt, Börse, Reichtum, Geldsäcke, der hatte die Idee, wir könnten doch das größte oder das deutsche Bausoftwarehaus für alle Sparten machen. Hat da auch zwei potenzielle Investoren hergebracht. Das Geld brauchten wir dringend. Das eine war eine amerikanische Firma, da ist um 10% Anteil verhandelt worden. Da kam aber dann raus, dass die alles oder gar nichts. Damit sind die rausgefallen, und die Firma Mensch und Maschine, von der nachher noch die Rede ist, die wir auch schon bestimmt 10 Jahre kannten, die hat uns dann für 10% des Kapitals der Sophistik AG, also wir haben die sämtliche, alle unsere Geschäftstätigkeiten zusammengeworfen mit der Sophistik GmbH in eine Sophistik AG umfirmiert.
Und wie lange gab es da die Sophistik schon? Also wie lange war die Firma schon aktiv?
14 Jahre. Mhm. Und Mensch und Maschine hat sich dann in einer Kapitalerhöhung 10%. Wir haben, kann man ja sagen, für uns damals 1,4 Millionen D-Mark. Also da hatten wir dann auch durch einfachen Dreisatz schon mal eine Firmenbewertung.
Die man ja davor auch selten so hat, ne? Weil es gibt's ja eigentlich kaum, dass man im normalen Unternehmeralltag seine Firma bewertet sieht, ne? War mal interessant gewesen bestimmt.
Und und dann wurde da kräftig investiert. Wir hatten eine durchaus beachtliche Burnrate. Das war aber am Anfang nicht besorgniserregend. Besorgniserregend war, dass also die neuen, dass die Baukrise nach wie vor anhielt und die neuen Geschäftsfelder alle auch nicht das leiseste Licht am Horizont gezeigt haben. Dann ist der Investor, Mensch und Maschine, muss man sagen, die haben durch den Börsengang Geld bekommen und damit einfach in zehn ähnliche Firmen unterschiedlich hoch investiert. Davon ist der größte Teil pleite gegangen, aber aus manchen ist was geworden. Also ich würde mal sagen, wenn nur die Sophistik erfolgreich gewesen wäre, hätte sich das für Mensch und Maschine schon rentiert.
Vielleicht kannst du nochmal kurz, ja, nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, beschreiben, was denn Sophistic eigentlich macht und wer so eure klassischen Kunden waren oder auch noch sind. Firma ist ja nach wie vor aktiv und erfolgreich.
Ja, was wir tun, wir machen Software für Bauingenieure zum Berechnen, Bemessen und Konstruieren von Bauwerken aller Art. Es gibt viele Firmen, die Berechnung und Bemessung machen. Es gibt einige, die Konstruktion machen, also Bewährungspläne, Schallpläne. Aber es gibt nur ganz wenig auf der Welt, die das alles in einem Haus machen. Und da habe ich immer davon geträumt, dass das die Zukunft sein muss, so zu arbeiten wie der Maschinenbau. Da ist es ja
alles integriert. Das ist
üblich.
Ja,
genau.
Genau, dann kommen wir wieder zurück zum neuen Markt, wo es dann
genau
ging, vielleicht was zu ändern, vielleicht auch da einen Börsengang zu forcieren.
Ja. Also der Börsengang war geplant, aber ich meine, ganz ohne Umsätze ging das selbst damals nicht. Der Boom ebbte auch ab. Also wir waren da, muss ich sagen, einfach zu spät.
Was ging auch gar nicht so lang. Ne? Das hat man in der Retro-Perspektive irgendwie gar nicht oftmals am Schirm. Ja. Das ist gar nicht so lang gegen diese Phase. Die war dann auch, wenn man nicht auf...
Nach zwei Jahren war genau. Das irgendwie vorbei. Und viele Leute haben Geld verloren und so Firmen wie Mensch, also Firmen, die es heute noch gibt, sind nicht so wahnsinnig viele.
Stimmt, ja.
Ja, wir mussten dann die Entscheidung treffen, also Kasimir Katz und ich haben gesagt, wir müssen uns dringend wieder auf unsere Wurzeln konzentrieren. Dann war natürlich für den damaligen Vorstandsvorsitzenden kein Platz. Dem konnte ich aber dann auch in einem nächtlichen Gespräch vor einer Minibar klar machen, dass es auch für seine Anteile, die er ja an der AG hatte, das Beste ist, sich einen Job zu suchen, wo er die Dinge verwirklichen kann, die er wirklich gut kann. Das konnte er bei uns nicht, weil er halt vom Kerngeschäft keine Ahnung hatte. Und wir haben dann so kurz vor Pleite den Hockeystick geschafft, wie man wohl sagt. Also von 2002 oder 2003 an ist es dann immer bergauf gegangen. Schön langsam, aber stetig. Also auch 2009 dann mal horizontal. Und ja, die Krisen haben uns dann nicht mehr so viel angetan. Es war dann jetzt in Corona mit der Digitalisierung ja geradezu eine Explosion unserer Umsätze, weil ja plötzlich jeder mehr Software brauchte, aber dazu vielleicht später.
Was war denn am Anfang und gerade dann in der Phase, wo ihr eben ein bisschen umstrukturieren musstet, was war denn so der entscheidende Punkt, dass es dann überhaupt weiterging? Also was waren so die Entscheidungen, die ihr treffen musstet und getroffen habt, dass ihr so da rausgekommen seid aus der Pleite, dass es eben diesen Hockeystick auch gab?
Ja, also vielleicht vorher schon, als mein damaliger Partner gesagt hat, er will nicht mehr mit mir zusammen, dann hätte man ja auch die Firma liquidieren können. Da wäre aber die Sophistic möglicherweise mit reingezogen und das war mir damals schon vom Bauchgefühl völlig klar, dass ich das keinesfalls riskieren will. Und es war schon irgendwie die Vision, dass wir mit unserem kleinen Beitrag die Welt irgendwie verbessern wollen und da helfen und an dem Ziel dieser integrierten Bearbeitung. Deswegen habe ich mich im Übrigen auch mit dem Professor an der Uni überworfen, weil da hätte ich über was promovieren sollen, wo man wirklich nur ein theoretisches Papier hätte schreiben können.
Was keinem eigentlich irgendwas bringt, ne?
Ja, ja, es bringt gar nichts. Also wir waren 25, 30 Jahre später softwaretechnisch so weit, dass man diese Dinge auch wirklich verwirklichen konnte. Und wir haben die auch verwirklicht. Und ich habe dann am Schluss, bevor ich in Ruhestand gegangen bin, auch noch gezeigt, dass es funktioniert mit einem Bauvorhaben hier in Nürnberg, der neuen Firmenzentrale, wo wir genau das, wovon wir unser Leben lang ja geträumt haben, ist vielleicht großspurig, aber also was so unsere Vision und der Kit auch in der Zusammenarbeit war, dass man das einfach dann machen konnte. Und zwar nicht jetzt auf Riesenrechnern, sondern eben auf Laptops, die sich jeder hinstellen kann.
Ja, sehr interessant. Du hattest vorhin noch was gesagt, da ging es darum, sich auf die Wurzeln zurückzubesinnen, ne? Gerade weil der neue Markt ja verführerisch war, ihr aber dann zu Recht und im Nachgang natürlich auch sehr erfolgreich es nicht gemacht habt.
Ja.
Wie hat sich das ausgedrückt, dieses auf die Wurzeln zurückbesinnen? Also was habt ihr da dann anders gemacht als vielleicht in der Zeit, wo es eigentlich darum ging, vielleicht doch an die Börse zu gehen oder da den Schritt zu wagen?
Ja, wir haben erstens mit dem Investor abgesprochen, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir uns konsolidieren.
Der muss auch im Boot sein, ne? Also ja. Ohne den wird es dann auch schwierig.
Dann habe ich erstmals die Geschäftsleitung übernommen. Bin an einem dieser Donnerstag, Feiertage, Himmelfahrt oder so. Also Sophistic AG hatte dann ein eigenes Büro, so ein hippes Loft, 2 Etagen, also alles völlig zu groß. Ich bin dann da erstmal an dem Donnerstag nach München gefahren und habe mich über die Personalakten gemacht.
Mhm.
Und habe mal geguckt, was die Leute, die da eingestellt wurden, eigentlich verdienen. Und das war sehr erstaunlich. Also da hatten wir für die Telefonannahme im Support eine Architektin, die wie eine Architektin bezahlt wurde.
Aber die Arbeit ist eigentlich nicht wiedergespiegelt hat.
Ja. Also, das heißt, da musste erstmal
Dinge wieder kräftig, in die Hand nehmen, wieder selbst.
Kräftig reduziert werden. Dann habe ich einen Vertriebsingenieur, der aus Franken kam, überredet, doch mit der Perspektive Vertriebsleiter zu werden, nach Nürnberg zu kommen. Und und wir haben halt die ganzen anderen Dinge bleiben lassen. Ich habe auch, als wir die AG gegründet haben, ja das Ingenieurbüro mit eingebracht, aber das haben wir dann auch, da haben wir die meisten Leute behalten, weil wir ja auch zum Entwickeln und zum Kundenkontakt und so mehr Ingenieure brauchen als Informatiker. Das haben wir halt Schritt für Schritt umgewandelt. Und wir haben auch in neue Produkte investiert. Also ich habe schon im letzten Jahrhundert auf Basis von AutoCAD ein Bauplanungsprogramm gemacht. Also AutoCAD ist ein allgemeines Zeichenprogramm, mit dem kann man alles zeichnen, aber nichts richtig gut. Aber es hat schon immer eine Schnittstelle gehabt und mit der Schnittstelle haben wir damals ein Programm gemacht, das auch rasend schnell Verbreitung fand damals. Also Firma Bögel hat da mal über 150 Arbeitsplätze damit gehabt, wo man einfach so wie früher am Reißbrett mit der gleichen Logik Pläne zeichnen kann. Mit dem Vorteil, dass man Stahllisten automatisch, Mengenlisten automatisch kriegt, dass bei Änderungen alles konsistent nachgezogen wird. Also so ähnlich wie der Umstellung der Textverarbeitung von der Schreibmaschine auf Word.
Jetzt hast du da auch maßgebend dazu beigetragen, dass Dinge vereinfacht wurden für viele Unternehmen da draußen. Denkst du, da kommen die nächsten Jahre noch was? Also jetzt gerade so jetzt auch noch in deiner Lebenszeit, denkst du, da wird es nochmal drastischere Veränderungen geben auf dem Gebiet oder seid ihr da schon ziemlich
Die drastische Veränderung hat's schon jetzt in den Zehnern und jetzt auch in den weitergegeben, nämlich die Firma Autodesk, mit der wir ja sehr eng und lang zusammenarbeiten. Also wir hatten immer die Idee, ein CAD-Programm nicht selbst vom Kern auf zu programmieren, sondern auf etwas, was Weltstandard ist, aufzusetzen. Die Idee war zwar mühsam, hat auch immer ein bisschen mehr gekostet, weil der Kunde ja erstmal AutoCAD kaufen musste. Aber die Firma Autodesk hat dann ein Architekturprogramm gekauft, was Gebäude modellieren kann, hat da unheimlich viel rein investiert, hat eine Programmierschnittstelle geschaffen, hat die sagen so verschiedene Flavors, also da gab es ein Revit Structure und ein Revit MEP. MEP ist also bei uns ist es Haustechnik. Also. Und für uns war sofort klar, also jetzt auch von der Vision, die damals an der Uni schon begann, dass wir das Know-how, das wir haben mit dem SOFICAT, so hieß das Bewährungsprogramm, dass wir das auf das Revit bringen müssen und haben da auch gleich relativ, ja, dann der Vertrieb gesagt, da fragt kein Kunde danach, klar, aber das ist ja kein Grund,
es nicht, nicht
zu machen. Der Weg war auch etwas holprig. Autodesk fand es so gut, dass sie da mal ein Kaufangebot für die ganze Firma auf den Tisch gelegt haben. Das, da waren wir auch sehr weit schon im Verhandeln. Also Autodesk kauft ständig so kleine Firmen, hauptsächlich um eben an, nicht nur an Technologie, sondern auch um an Brain zu kommen, also Leute an sich zu binden. Die, es ist dann daran gescheitert, dass manche in der Firma da nicht so begeistert waren, weil wir hätten dann, also wir wären dann zu 100% integriert worden. Es wäre zwar die Marke noch geblieben, ich wäre, also mir wurde eine leitende Stelle in Boston angeboten. Das fand ich auch ganz lustig, mal Auslandserfahrung. Die Hängematte war ja da, ein ordentlicher Geldsack lag vor uns, aber es ist nichts geworden, auch weil sie uns eben gesagt haben, wir müssen dann unsere IT ändern, das muss Standard werden und dieses.
Die Freiheit jedes Stück weit verloren, auch das so zu machen,
genau,
für richtig hält.
Aber der Witz ist, als das dann gescheitert ist, hinterher sagen sowohl die Leute von Autodesk wie auch ich, das Beste, was uns hat passieren können, haben wir vieles von dem, was Autodesk mit uns gemacht hätte, aus freien Stücken gemacht. Es war ganz, ganz lustig.
Auch mal ein guter Start.
Ja, ne, genau, sagen. Das war der Impact von außen, den wir da dringend gebraucht haben. Die Bedenken waren, dass wenn wir uns da so ein bisschen sperren, dass dann der potenzielle Käufer mit uns auch keine Geschäfte mehr machen will. Das war aber überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Wir hatten danach dann auch viel mehr, also ich war da ja auch schon 2-3 Mal in USA und mir wurden die wichtigsten Leute vorgestellt und ich hatte mit dem CEO ein Lunch und wir hatten da ganz andere Zugänge und haben dann auch ganz viel enger noch mit Autodesk in der Entwicklung dieses Produkts gearbeitet, was eben beiden geholfen hat.
Ja, so kann es auch manchmal gehen, ne?
Dann, ja, genau.
Im ersten Moment vielleicht nicht geklappt, aber dann umso schöner, wenn's gut weitergeht. Wir haben uns ja kennengelernt bei den Familienunternehmern, wo du ja sehr engagiert warst und auch noch bist. Neben dem, dass du eben diese Firma aufgebaut hast, war ja das auch, glaube ich, ein wichtiger Part für dich und deinem beruflichen Leben. Jetzt weiß ich eben von unseren Gesprächen, dass du da auch diese Nachfolge sehr gut für dich und auch für euch geklärt hast. Ich glaube, dein Partner war ähnlich gut dabei und auch mit Weitblick unterwegs. Aber dann nimm uns doch da mal mit in diesen Prozess, weil ich glaube, gerade auch in unserer Mandantschaft sehe ich das sehr viel. Viele beschäftigen sich kaum oder zu spät damit. Was hat dich dazu bewogen, das vielleicht ein bisschen anders und eben besser zu machen? Und wie ist es dann so abgelaufen? Also wie habt ihr für euch dann diese Übergangsphase und dann wirklich die echte Nachfolge auch dann geklärt?
Ja, also erstmal von meiner Lebenserfahrung. Ich habe meinen Vater, wie gesagt, gutgehendes Architekturbüro hier, hat mit 65 urplötzlich einen ziemlich schweren Schlaganfall bekommen und es war relativ klar, also Arzt hat gesagt, entweder weiterarbeiten oder weiterleben, das ist die Alternative, er hat sich dann fürs Leben entschieden und noch 10 sehr gute Jahre hat, also von den 10 Jahren waren dann 9 eigentlich sehr gut, mit sehr guter Lebensqualität, auch noch vielen Reisen und der hat es einfach zu spät angefangen. Er musste das Büro dann abwickeln. Bei den Familienunternehmern ist man ja viel mit Familienunternehmern zusammen.
Du sprichst solche Themen, ne?
Also wenn man auf die Veranstaltungen geht und da gibt es Seminare zu dem Thema und man hört immer wieder, dass man das bald anfangen muss, weil so der klassische Unternehmer, der hat ja ein langes Leben, ist gesund und ist am Schluss auch noch auf der Höhe seiner geistigen Leistungsfähigkeit. Und jetzt war bei uns ja die Konstellation nicht so wie, also wir waren ja schon immer ein etwas anderes Unternehmen. Also ich hatte an der AG 30%, ne? Die oder so um die 30%. Mein Kollege hatte ein bisschen weniger, zusammen hatten wir die Mehrheit. Der Kollege hat aber immer, also mir war irgendwie klar, es macht Sinn, dass wir beide, es waren also auch so, so bisschen, ja, polarisierend ist übertrieben, aber ich war eben, ich stand eben für Business, Geschäftsführung und für die Konstruktion und er für die finiten Elemente, die Theorie, die Mathematik und das sollte ja auch irgendwie ausgewogen weitergehen. Also mir war klar, idealerweise hören wir am gleichen Tag auf.
Das ist doch ungefähr ein Alltag, nehme ich an. Ne?
Das ja, auf vier ja, Monate auseinander. Genau. Also das macht
Sinn.
Macht Sinn. Er war aber so irgendwie, er weiß nicht, wann er aufhören will, ob vielleicht mit 64 oder mit 72 und so. Und wir hatten da auch schon ganz ehrgeizige Nachwuchsleute, die das natürlich nicht gern gehört haben, dass da jemand sich nicht irgendwie zu was committet. Und da hatte ich die Idee, ich muss also sagen, die Grundidee zu der GmbH, oder die Grundidee hatten wir natürlich hier, aber ausgearbeitet wurde das Ganze dann auf einem Segeltörn in der Adria, auf dem damaligen Motorsegler meines Vaters. Da hatten wir also eine Woche immer wieder Gesellschafterversammlungen, während der Autopilot lief und ich ab und zu mal oben geguckt habe, ob sich am Horizont was tut. Und dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht ist es eine gute Idee, als wir so an die 60 rangingen, dass wir mal wieder segeln gehen. Mhm. Und dann habe ich mein...
Wie viele Jahre lang da dazwischen? Also wie?
40? Hm? Nee, 35. 35. Also
Studienzeit und dann,
ja, cool. Also ich muss sagen, der Kasimir Katz, der war ja auch am Lehrstuhl. Mhm. Der war ein paar, der war obwohl gleich alt, hatte der Kurzschuljahre und keine Bundeswehr, also der war schon weiter. Das heißt, bei dem habe ich auch schon im Studium Vorlesungen, wenn er einen Chef vertreten hat und Übungen gehört. Also wir kennen uns sehr, sehr lange. Dieser Segeltörn, da hat er dann seinen Sohn mitgenommen. Also klar war, wir hatten beide keinen Nachwuchs, der aus, in Frage kommt. Ja, der Sohn wäre in der Lage, meiner Einschätzung nach, ist aber bei Osram in Regensburg in der Grundlagenentwicklung für LEDs und es macht dem wahnsinnigen Spaß. Er hat dieses Jahr auch, er ist in dem Team, das den Deutschen Zukunftspreis gewonnen hat. Also und mein Sohn, ob der will oder nicht, ist auch nebensächlich, der ist jetzt 24. Und das heißt, der wäre gerade, hätte gerade Abitur gemacht, als ich gemacht ausscheiden wollte. Und so lange wollte ich eigentlich auch nicht arbeiten. Und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, mein Vater hat mir vom Architekturstudium abgeraten, weil er der Meinung war, dass ich was anderes besser kann. Und da hat er ja recht gehabt und muss sagen, bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar.
Ein guter Rat, ja.
Ja. Wir haben dann auf der, also ich hatte noch meinen besten Freund vom Ballonfahren her, mit dem bin ich zweimal Weltmeister geworden. Er ist Maschinenbauingenieur, hatte die väterliche Firma Ballonfabrik Augsburg, die Luft- und Seenotausrüstung. Der hat die Sache auch schon hinter sich, das ist ein bisschen anders gelaufen, aber das führt hier jetzt viel zu weit. Also jedenfalls, wir haben gesagt, wir gehen zu viert segeln und führen ähnliche Gespräche. Und da haben wir uns erstmal darauf geeinigt, dass die Sophistik nach uns weiter leben, prosperieren und wachsen soll.
Vielleicht an der Stelle dann, wie geht's der Sophistik jetzt? Also wie... Gerade du hast Corona angesprochen. Wie kamen sie da so durch und wie geht's jetzt dann noch weiter seitdem?
Das jetzt erzähle ich erstmal.
Ja, mach mal so, okay.
Ja. Die nachdem wir diese Basis also hatten, war zu überlegen, wie machen wir das? Und dann sind wir nach langen Gesprächen, die auch dem Kasimir Katz sicher nicht so ganz leicht gefallen sind wie wir, ausgemacht, dass wir jetzt noch mal einmal einen 5-Jahres-Vertrag als Vorstände machen, dass wir dann ausscheiden, in den Aufsichtsrat gehen und die Zeit nutzen, die jungen Leute, die wir haben, auch zu schulen in Dingen, die sie nicht können, also Grundlagen der BWL, Personalführung, Marketing.
Dinge, die ihr über die Jahre halt einfach so gemacht, mitgemacht habt, ja, gelernt habt.
Ja. Die wir so Learning by Doing gelernt haben. Und wir haben dann auch zwei potenzielle Nachfolger in den Vorstand als anfangs stellvertretende Vorstände genommen. Wir waren dann zu viert, was vielleicht etwas übertrieben war, aber es waren sozusagen unsere Lehrbuben, wie man vielleicht ganz salopp sagen könnte. Und das ging auch ganz gut. Konnten dann in diesen 5 Jahren, waren eben wie gesagt diese Schulungen, wir haben auch die zweite Ebene beteiligt an manchen Entscheidungen. Ich konnte dann auch immer mehr von der Verwaltungstätigkeit oder von der Verwaltungsverantwortung auf meinen Nachfolger übertragen, weil ich mit dem Hausbau beschäftigt war. Ich habe es ja anfangs schon erzählt. Und so sind wir dann, kurz bevor die Pandemie anfing, aus dem Vorstand ausgeschieden.
Was? Also 2019, 2020 irgendwie so dann?
19. Was noch dazu kam, was überhaupt nicht geplant war, 2018 hat mich der Chef von Mensch und Maschine mal angerufen. Er wird gern mal mit mir über so verschiedene Dinge reden. Und dann hatten wir ein längeres Mittagessen und da hat er mir vorgeschlagen, wenn er auf 51% kommt, also die hatten damals 14.
Das war aber euer Hauptinvestor.
Ja, der einzige. Ansonsten waren es eben Gründer, Mitarbeiter hatten wir beteiligt, also Streubesitz. Meine Frau hatte damals noch 1%, weil die an der GmbH beteiligt war. Und also es, und er meinte dann, ja, es wollen doch sicher welche jetzt vielleicht ganz aussteigen. Also zum Beispiel der die Idee mit den CPM-Rechnern hatte vor jetzt 45 Jahren, der war ja auch schon relativ alt und dann könnte er uns, und das hat die Sache für mich sehr, sehr schmackhaft gemacht, einen Aktientausch anbieten. Das heißt, wir haben das dann gemacht, ich habe jetzt nicht mehr knapp 30, sondern 18% an der Sophistic AG, dafür aber knapp 1% an Mensch und Maschine. Das hat das Risiko etwas verteilt. Und ich habe auch, es war jemand, den wir sehr gut kannten.
Und wahrscheinlich unternehmerisch geschätzt habt, weil sonst hättet ihr es ja auch nicht.
Richtig. Ja. Der, wo wir beobachtet haben, dass zwei Softwarefirmen, die aus diesen 10 Akquisitionen kamen, nach wie vor als eigenständige Firmen geführt werden, sich da nicht so wahnsinnig viel ändert. Das war auch klar das Versprechen. Und jetzt bin ich halt nicht Aufsichtsratsvorsitzender, sondern stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Und die Firma hat in den letzten 5 Jahren irgendwie noch ordentlich zugelegt.
Das ist sehr schön, ne? Wenn das, was ihr aufgebaut habt, dann irgendwie auch noch weiter Früchte trägt.
Ja.
Sind die damalig aufgebauten Lehrbuben, wie du sie vorhin bezeichnet hast, immer noch dabei in der Position?
Genau. Also mein Nachfolger als CEO hat bei mir schon Diplomarbeit geschrieben.
Ist auch nicht alltäglich, glaube ich.
Nein, aber das
lange funktioniert.
Das kommt daher, da hatten wir als Aufsichtsrat jemanden, ein Mathematiker, der dann Bauinformatikprofessor an der TU wurde. Und der hatte einen Studenten, der sich auch für IT interessiert hat, der aus Ruprecht Stegen, also aus dem oberen Pegnitztal kam. Und der hat dann gesagt, der soll sich doch mal wegen Diplomarbeit mit dem Herrn Fink besprechen. Und ich hatte dann auch ein Thema und der hat es auch ganz gut gemacht.
Ja, für ihn natürlich auch ein schöner Kontakt, der dann blieb. Und jetzt hat er ja mit Sicherheit auch eine ganz schöne berufliche Heimat gefunden. Ne?
Ja.
Sehr schön. Dann vielleicht noch jetzt noch nicht ganz Abschluss, aber so Vorende mal ein paar Themen, die dich jetzt als jemand im Ruhestand betreffen. Wie verbringst du deine Zeit? Hattest du auch in der Phase, wo es eben diese Nachfolgeregelung ging, wo ihr euch da über Themen, was jetzt die Firma betrifft, unterhalten habt, auch die Sorge, wie geht's dann für mich selber weiter? Also was, weil es ja doch so schon eine Lebensaufgabe, die man dann da hatte und lange Zeit auch sehr gerne gemacht hat. Ne?
Und zwar auch dann irgendwie das Ende abrupter, also irgendwann, ich hatte ja noch so ein kleines Austragshäusel in der Firma, also ein kleines Zimmer. Da kam dann irgendwann mein Nachfolger und meint, Mensch und Maschine, der ist die hiesige Niederlassung, die machen jetzt, da macht der zu und die waren voll integriert und es sind dann nur 3 Leute und die könnten doch das Zimmer nehmen. Also dann hatte ich kein Büro mehr.
Also jetzt nach und nach dann.
Ja, ich meine, ich kann jederzeit einen Besprechungsraum oder ein kleines Zimmer buchen. Das ist ja gar kein Problem. Ich bin seit 25 Jahren bei Rotary, in einem Rotary Club hier, und wurde angesprochen, ob ich nicht District Governor machen will. Hab das dann gesagt, ja, aber nicht dann, sondern ein Jahr später. Das fing dann am 1. Juli 2020 an. Also genau ein halbes Jahr nach dem Ausstieg optimal, weil man sich vorher vorher muss man ja die ganzen Sachen planen und sein Team finden und hat eigentlich mehr Arbeit als dann in dem eigentlichen Jahr. Und das heißt, also ich war erstmal 1,5 Jahre gut verräumt.
Was war das genau denn für eine Tätigkeit? Was macht man dann da so?
Der District Governor ist verantwortlich für oder ist das Bindeglied zwischen Rotary International, das ist ja eine internationale Vereinigung, und den einzelnen Clubs. Damals gab es im Distrikt, unser Distrikt ist Nordostbayern plus das gesamte Bundesland Sachsen. Also man muss halt da das Bindeglied, man muss manchmal Streit schlichten, man muss Veranstaltungen organisieren, man muss jeden Club besuchen. Das habe ich leider nur 42 persönlich geschafft, wegen Pandemie, aber immerhin 42 in dem Jahr ist viel. Also ich hatte das Glück, dass ich Sachsen minutiös in 6 Wochen mehr oder weniger geplant habe, also mit teilweise 7 Besuchen, mittags und abends, und ziemlich viel Autofahren. Und es war genau die Zeit, wo es ging, wo ich dann auch jeden Morgen immer mir die Inzidenzen angeguckt habe. Ich habe gesagt, ab 50 gehe ich in keinen Club mehr, weil die Schlagzeile Governor verbreitet Corona, ja, die ist nicht gut. Also damit war ich beschäftigt. Ich habe es ja schon erwähnt, mein Hobby war oder ist immer noch das Ballonfahren. Da bin ich mittlerweile Funktionär.
Dann ging aber auch schon lang vorher los, ne? Es war auch schon zu Unternehmerzeiten, glaube ich, warst du da schon sehr aktiv und
es war schon
Rekorde aufgestellt.
Ja. Genau. Und ich habe dann beschlossen, dass ich jetzt das Fliegen noch lernen will in Nürnberg am Aeroclub. Das war dann auch so Endphase. Also die ersten Flüge saßen wir noch mit Maske im Flieger, was natürlich völliger Quatsch ist, weil die Luft von vorne kommt und hinten wieder weggeht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da zugegeben schon ein bisschen länger gebraucht, weil wir haben eh schon gesagt, in meinem Alter, ob das dann, also das ist schon schwierig, war aber alles zu machen. Es macht mir jetzt sehr viel Spaß. Ich war in Australien fliegen schon, in Skandinavien. Und dann habe ich, nachdem mir so viele Leute gesagt haben, dass das Instrumentenfliegen in meinem Alter überhaupt nicht mehr erlernbar ist, kam eine kleine Trotzreaktion und ich habe noch das Instrument Rating draufgesetzt.
Was ist daran anders oder was sind da die Unterschiede?
Dann darf man in Wolken fliegen.
Okay.
Was mit unseren kleinen Maschinen natürlich nur geht, wenn die Wolken wärmer als 0 Grad sind, sonst vereist die Maschine. Aber es ist doch ein zusätzliches Sicherheitspolster, das man hat, wenn hier der Flughafen zuzieht.
Dann darf man trotzdem vielleicht weiterfliegen.
Darf man da landen.
Ja, ja. Nee, sehr schön.
Und Familienunternehmer, genau, und Reisen.
wollte ich gerade ansprechen, gerade weil du ja neben diesem erfolgreichen Unternehmen auch diese Tätigkeit bei den Familienunternehmern für dich so entdeckt hattest, zeigt dir schon, dass du ein Vollblutunternehmer bist oder warst. Was sind denn so die Themen, die du am meisten vermisst, vielleicht auch aus der Zeit? Weil das Leben ändert sich natürlich, du hast nicht mehr den Druck oder die Verantwortung wie davor. Weißt du das alles zu schätzen oder gibt es auch Themen, die du vermisst und Punkte, die du gern auch weiter noch im Alltag zu tun hättest?
Nee, eigentlich nicht, weil ich mir immer etwas Neues suche. Mhm. Also ich habe, das kann man ja auch sagen, mich hat ein Fliegerfreund, also es gibt ja im Fliegen die Flying Rotarians, also oder es gibt bei Rotary, gibt es sogenannte Fellowships.
Sag nochmal vielleicht kurz, was Rotary genau ist.
Ja,
was für
Rotary ist die Welt, also Rotary ist eine weltweite Organisation von Service-Clubs, also ähnlich wie Lions zum Beispiel oder Kiwanis oder die Roundtabler, die also in Clubs zusammen sind, Freundschaft pflegen und Gutes tun. Freundschaft nach innen, Gutes nach außen. Das Gute ist, wenn es uns irgendwann gelingen sollte, die Kinderlähmung auszurotten, also Polio, dann ist da Rotary International maßgeblich beteiligt. Also wir haben das angefangen.
Als Projekt zu sagen, wir wollen was dagegen.
Und haben eben als weltweite Organisation Leute, die in Pakistan zum Impfen gehen können und Leute, die Regierungen beeinflussen können, Leute, die Bill Gates so weit bringen, dass er unsere Spendengelder verdoppelt. Der macht das ganz clever, muss man auch sagen. Der setzt da hohe Ziele und wenn wir die erreichen, gibt's noch mal Geld von ihm. Mhm. Und Rotary ist auch die größte nicht kommerzielle Jugendaustauschorganisation der Welt. Also vor der Pandemie sind 30.000 Jugendliche bis zu einem Jahr in fremde Länder, fremde Kontinente auf Gegenseitigkeit ausgetauscht worden. Also nicht, und zwar jetzt nicht vorwiegend Kinder von Rotariern, sondern Kinder, die sich das sonst nicht leisten könnten. Und das trägt ja
auch bereichernd für das Leben der Einzelnen. Ne?
Aber wirklich. Und trägt meiner Meinung nach auch zum Frieden bei oder sollte zum Frieden beitragen.
Kulturaustausch ist immer gut.
Ja. Ne? Miteinander auch reden schadet nie.
Nee, das ist auf jeden Fall. Ich habe auch als sehr junger Mensch ja lange in England leben dürfen. Das war auch sehr wertvoll. Und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, früh ins Ausland zu gehen und andere Kulturen, Sprachen und so weiter kennenzulernen.
Ja.
Ist auf jeden Fall zu tun. Was wäre jetzt so deine Message für andere Unternehmen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du? Das hast du es ja wirklich geschafft, auch mit einem Blick jetzt von außen auf dein Lebenswerk, auf die Firma, zufrieden zu sein, weil es ja auch weiterläuft und ihr eine tolle Grundlage geschaffen habt. Was würdest du anderen empfehlen, die auch jetzt vielleicht vor dem Thema des Nachfolgens stehen, wie sie mit dem Ganzen umzugehen haben? Weil ich glaube, es gibt nicht nur die Rationalen, so wie du jetzt einer bist, sondern es gibt auch die, die vielleicht nicht loslassen können oder sich schwer tun. Ja, was würdest du denen raten, wie können Sie das angehen?
Das Thema nicht vor sich herzuschieben. Das ist wenn man mit 60 damit anfängt, ist es keinesfalls, also sich Gedanken zu machen, dann ist es fast schon zu spät.
Also lieber so einen Plan in der Schublade haben für den Fall das und.
Ja, und man hat ja auch, also wenn ich mir jetzt überlege, Sophistik hat jetzt auf der ganzen Welt mit allen Töchtern und Vertriebsaußenstellen knapp 100 Leute. Mit Familien, also gegenüber denen hat man eine Verantwortung.
Absolut.
Mindestens genauso groß ist die Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Wir haben Kunden, die seit 40 Jahren mit unserer Software Bauwerke planen.
Und auch abhängig davon sind, dass sie gut funktioniert, dass alles passt.
Richtig, die ein großes Interesse haben, dass das weitergeht. Und das war eben auch so ein Grund, wenn eine Firma, der man halbwegs vertrauen kann, also wenn wir einen Aktionär haben, der 51% hat, dann kann der erstens nicht alles machen. Also er kann zum Beispiel nicht die Firma auflösen, ne, ohne
Klar.
die anderen. Aber er kann auch dafür sorgen, dass der größte Blödsinn nicht passiert. Also oder auch, dass die 49% sich nicht irgendwann, wenn sie vererbt oder nochmal vererbt werden, so miteinander streiten, dass da Unfrieden da ist, der die Existenz der Firma gefährdet. Und der andere Punkt ist, also es wird immer bei diesen Nachfolgedingen, auch wenn man Seminare besucht, da gibt es die zwei Alternativen, entweder verkaufen oder aber eigenes Blut, also vererben oder verkaufen. Wie man sieht, gibt's auch hybride Lösungen.
Genau. Ja.
Und die, also das Tauschen war was, was eigentlich allen gut gefallen hat. Also wir hätten auch Geld haben können, aber es macht ja keinen Sinn. Also der nächste Vorteil ist, also wenn ich Geld bekommen hätte, hätte ich 30% an den Staat abliefern müssen. Das Tauschen geht steuerfrei.
Richtig.
Da muss ich nur noch die Erträge, ja, die da sind, versteuern.
Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Idee und vielleicht auch ein Stück weit Fügung, Glück, wie auch immer, Schicksal, dass ihr euch da so dann gefunden habt und das so gut abwickeln habt können. Ja, sehr schön gelöst. In jedem Fall, ich weiß ja auch, dass du bei den Familienunternehmern auch ab und zu schon darüber gesprochen hast, auch in größerer Runde, soweit ich weiß, und mit Sicherheit auch auf viel Anklang gestoßen bist, also dass da ja viele die auch beipflichten. Und ich glaube auch, letztens ist wieder ein Event über die Familienunternehmer von KPMG. Auch da war das wieder Teil des ganzen Vortrags, eben wie man das gut machen kann. Und gerade weil eben viele Unternehmer auch eben als Gründer dieses Alter langsam erreichen, glaube ich, würde es die nächsten 10, 15 Jahre schon noch ein sehr, sehr wichtiges Thema werden.
Genau. Ich meine, dazu kommt natürlich, dass junge Leute auch so erzogen werden sollten, dass es spannend ist, Unternehmer zu werden. Das ist ja in diesen Zeiten nicht, muss man schon sagen, nicht mehr so attraktiv wie früher. Also früher habe ich halt einfach angefangen, habe mich selbstständig gemacht und dann hat mir irgendeiner gesagt, ja, da musst du jetzt ein Gewerbe anmelden und dann braucht man ein Bankkonto und mehr war eigentlich nicht.
Über das Thema spreche ich eigentlich auch immer, egal ob mit jüngeren oder älteren Unternehmern, wie sie denn generell hier so die Rahmenbedingungen sehen für Selbstständigkeit, Unternehmertum in Deutschland. Jetzt wird mich dann vielleicht auch noch weitergehend deine Sicht darauf interessieren. Denkst du, das wird die nächsten Jahre etwas einfacher, besser? Oder glaubst du, mit dem, was wir haben, können wir ganz gut arbeiten?
Also, es gibt halt schon viele Gründer, die beschließen, das nicht mehr in Deutschland zu machen.
Gerade wenn es das Geschäftsmodell zulässt, ne?
Ja. Ja. Also wir mussten am Anfang natürlich auch viel zu Kunden fahren, das, was ja heute gar nicht mehr so erforderlich ist.
Richtig.
Also eine Firma wie Sophistic könnte man auch von Dubai ausführen oder wo auch immer. Ne? Ich meine, gut, wir haben immer noch das Problem mit den Zeitzonen. Also Australien ist ein bisschen blöd, wenn man mitteleuropäische Kunden betreuen will. Hawaii ist noch blöder.
Richtig.
Aber ja, auch ganz schön.
Aber jetzt sowas, nicht nur die Gründung, klar, ich bin jetzt auch noch recht junger Gründer, also noch Firma gibt's noch gar nicht so lang, und habe das noch sehr präsent, welche Amtsgänge ich alle erledigen musste und wo ich überall hin durfte, bevor es denn so richtig losging, und da bereite ich natürlich keiner drauf vor, also weder in der Schule noch sonst irgendwo gibt's da tolle Möglichkeiten, sich zu informieren, also hatte ich schon sehr viel Eigeninitiative gebraucht, um das gut zu lösen. Aber jetzt gerade auch für laufende Unternehmungen, wie jetzt auch jemand, der sich mit der Nachfolge beschäftigt oder jemand, der wirklich mittendrin steht in seiner Schaffenszeit, schätzt du die Bedingungen für gut ein oder glaubst du, das könnte besser sein? Wenn ja, was könnte besser sein? Und wie siehst du das so die Entwicklung für die nächsten Jahre? Also
ja, die Grundproblematik ist unsere Bürokratie, wo auch bezweifelt werden darf, ob alle Fragebögen, die der Unternehmer so ausfüllen muss, auch überhaupt von irgendjemandem angesehen werden, ob da die Kapazität da ist. Aber es ist Jobwunder, öffentliche Verwaltung führt ja dazu, dass offensichtlich Leute da sind, die dafür sorgen, dass zumindest der Eingang da ist von diesen Umfragen.
Aber es ist auch, auch nachweislich, dass einige Protokollierungsbögen gar nicht beachtet werden, die muss man halt einreichen, die muss man haben, aber das ist auch, ja, schade.
Ja, und da sagt mir auch mein Nachfolger, dass das in den letzten 5 Jahren noch drastisch gewachsen ist. Also der muss heute Sachen machen, also allein unser Geschäftsbericht mit, da kommen immer wieder neue Dinge, manche Kleinigkeiten, die nicht wehtun, also mich hat der Verwaltungsleiter jetzt gefragt, was er im Anhang des Geschäftsberichts beim Aufsichtsrat, muss jetzt eine Berufsbezeichnung für die Aufsichtsräte drinstehen. Ja.
Okay, ja, ist halt so.
Ne? Aber ich meine, es tut nicht weh, aber es muss eine Nachhaltigkeitsberichterstattung,
genau, das ist ein Riesenthema,
getan werden. Ein Vorstandsmitglied bei den Familienunternehmern hat ein Händel mit dem Landratsamt Neumarkt, weil er sich weigert, den Fragebogen zur Verpackungsverordnung abzugeben, weil er ist ein Softwareunternehmen und er sagt, er hat keine Verpackung.
Mit ihm hatte ich mich auch schon unterhalten. Ich weiß genau, wie du meinst. Ja, es ist auch eine spannende Story. Ja, ja.
Ne? So
immer wieder Dinge, auf die man halt dann reagieren muss. Ja.
Ja, also die freie Ausübung des Unternehmertums und auch irgendwie die Stimmung, das fängt ja schon in der wo soll jemand, der jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt, wo soll der denn das lernen oder das Interesse dafür bekommen? An der Schule? Von unseren Lehrkräften?
Du hattest vorhin auch das angesprochen, viele Themen, die ihr so Learning by Doing gelernt habt, die ihr jetzt halt natürlich weitergeben konntet und durftet. Aber ja, das hätte ich mir zum Beispiel auch früher gewünscht, ne, damit in Berührung zu kommen. Aber ja, gibt's eigentlich kaum. Ich weiß nicht, ob es anderswo besser ist. Ist ja auch immer die Frage, gibt's andere Gesellschaften, Kulturen, Länder, die das für sich besser lösen als wir? Vielleicht. Aber was du sagst, stimmt schon sehr. Also das merke ich auch gerade als junger Unternehmer, dass wir in der Wahrnehmung oder in der gesellschaftlichen Stimmung gar nicht mal so. Ja, wir haben schon Daseinsberechtigung, natürlich alles hat Daseinsberechtigung, aber es könnte besser sein, ne? Man könnte da irgendwie mehr, auch mehr Offenheit, mehr Neugier der Leute vielleicht sich wünschen.
Ja, mein Nachfolger sagt, er kommt sich immer so vor, als ob der Staat erstmal davon ausgeht, der Unternehmer ist per se böse.
Ja.
Ne? Es gibt böse Unternehmer.
Absolut. Wie überall aber, ne? Wie jeder.
Ja. Das hat jetzt, ja. Aber, normal, also wenn man nachhaltig ein Unternehmen aufbauen will und nicht auf den schnellen Euro aus ist. Also wir waren ja auch kein Startup in dem Sinn, weil Startup ist ja irgendwie möglichst schnell ein Einhorn, Kasse machen und dann das nächste, ne?
Das, ja.
So, jetzt ganz klischeehaft, sondern wir haben mal halt ganz, ganz bodenständig mit Wachstumsraten von 10-20% im Jahr unser Business aufgebaut.
Ja, und ist es damals einfacher als heute, denkst du? Also diese Möglichkeiten, die ihr hattet?
Schon. Ja. Also aber jetzt mir wurden da nicht so sehr gegängelt, wie das jetzt der Fall ist.
Ja, das gerade von offizieller Stelle.
Nun, auch die ganzen Arbeitsrechtsvorschriften und so, die Einhalt. Also ich sag immer, in Österreich gibt es praktisch keinen Kündigungsschutz. Österreich hat aber immer eine geringere Arbeitslosigkeit als wir. Warum? Weil jemand, der gekündigt wird, der sagt, ja, dann suche ich mir halt einen neuen Job. Ne? Mhm. Und die Leute, da stellen dann auch Branchen, bei denen es besser geht, ohne groß nachzudenken, Leute wieder ein, weil sie davon ausgehen können, die auch wieder loszukriegen. Bei uns ist ja jeder, der nicht bei einer Kündigung nicht zum Arbeitsgericht geht, ist ja fast schon blöd.
Weil er eigentlich immer eine Handhabe
hat. Er immer was.
Findet immer irgendwas, ja. Ja, dann hoffen wir mal auf die nächsten Jahre, gerade auch aus Eigeninteresse, dass es vielleicht sich gut entwickelt.
Ja, wir haben ja eine Bundestagswahl und man muss sich halt schon überlegen, in welchen Konstellationen überhaupt eine Änderung vorstellbar ist.
Ja,
da fallen mir Konstellationen ein, die ich nicht haben will und ob die wirtschaftspolitisch sinnvolle Änderungen bringen, ist dann auch die Frage. Und es ist schwierig, muss ich sagen, momentan.
Ich glaube, das Thema
zu hoffen, dass es nach der Wahl grundlegend anders weitergeht.
Das wird wirklich schwierig, aber ich glaube, das Thema ist eher Eigenverantwortung, ne? Dass wir alle gerade als unternehmerisch tätige Personen schauen, dass wir in unserem Wirkungskreis die Welt ein bisschen besser machen, uns um die Mitarbeiter gut kümmern. Und
und dass alle, ich meine, da tue ich mir jetzt als Ruheständler leicht, dass alle mehr und länger arbeiten müssen. Und länger arbeiten, ich meine, wenn ich sehe, in meinem familiären Umfeld geht jetzt eine Dame bei einer Bank mit 56 in den Ruhestand.
Weil die Unternehmen oftmals die Älteren auch gar nicht mehr so brauchen, ne?
Ja.
Und dann werden die schön verabschiedet mit
Genau. Und die, die Bank braucht sie vermutlich nicht mehr. Aber es gibt doch genügend Leute, die jemanden mit dem Hintergrund noch, und sei es halbtags, 10 Jahre brauchen könnten.
Ja.
Das ist doch jetzt nicht mehr so, dass niemand mehr einen 56-Jährigen einstellt.
Nee, das stimmt, gerade mit Qualifikationen und Kenntnissen und auch Erfahrungen, die andere eben noch gar nicht so haben können. Und das kommt auch wahrscheinlich bei den Debatten immer zu kurz, ne? Dass die es länger arbeiten, zwar schön und gut, aber die Firmen müssen es auch unterstützen, mitmachen und ja, das auch wollen, ne? Also die wenigsten Firmen wollen vielleicht auch die Älteren. Wäre vielleicht ein Umdenken mal ganz gut, ne?
Naja, da muss man halt vielleicht auch frühzeitig schon in Fortbildung investieren.
Ja.
Und es muss ja nicht der gleiche Job sein.
Ja, ist richtig.
Und Arbeit ist ja auch was Spaß macht.
Ja, und du hast ja auch gezeigt, du findest immer wieder was Neues. Man braucht ja eine Aufgabe weiterhin, Dinge, die einen erfüllen, wo man vielleicht auch für andere was Gutes tut. Das bereichert ja das eigene Leben auch ungemein, auf jeden Fall. Und gerade auch für die Familienunternehmer sind ja dann viele Themen auch weiterhin interessant. Und da wird sicher auch auf Dauer keine Langeweile einkehren. Ja.
Nee, ganz sicher nicht. Also ich habe für dieses Jahr schon genug zu tun. Also
sehr schön. Thomas, vielen Dank, dass du da warst. War ein sehr tolles Gespräch. Und ja, danke dir fürs Vorbeischauen.
Ja, keine Ursache. Hat mir Spaß gemacht. Der erste Podcast in meinem Leben.
Ja, lief doch sehr gut.
Ja.
Dann schöne Weihnachten.
Jo, dir auch. Danke.
So, das war die Folge mit Thomas Fink. Hier hat er uns wertvolle Einblicke geliefert, die mit Sicherheit auch viele von euch weiterbringen werden. Und falls ihr es nicht schon getan habt, lest gerne mal unser Paper zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmer und Selbstständige. Sehr interessant, mit Sicherheit spannende Inhalte, die euch ebenfalls weiterbringen. Das war's für dieses Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Berti.